Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die NATO will trotz des Risikos, Zivilisten zu treffen, die Angriffe gegen Jugoslawien unvermindert fortsetzen. Mit Blick auf die versehentliche Bombardierung von Flüchtlingen am Freitag räumte die Allianz aber ein, dass der mögliche Missbrauch von Menschen als Schutzschilde die Operationen erschwert. Deshalb traf das Hauptquartier in Brüssel Absprachen mit Hilfsorganisationen, durch die der Beschuss von Hilfskonvois vermieden werden soll. Angriffsziele der vergangenen Nacht waren wieder Industrieanlagen, Elektrizitätswerke und vor allem Militärstellungen im Kosovo. Offiziell dementiert wurden Berichte, wonach die USA den Einsatz der in Albanien stationierten Apache-Kampfhubschrauber wegen zu hoher Risiken ablehnen.
Als Wesley Clark, der Oberkommandierende der NATO, gestern die Apache-Stellungen in Albanien besuchte, wurde den Journalisten die wichtigste Frage an den General verboten: Wann die Kampfhubschrauber endlich zum Einsatz kommen. Der siegreiche Generalstabschef des Golfkrieges formulierte heute im US-Fernsehen, was aktive Offiziere nicht sagen können. Wir haben im Panama-Einsatz 2 Dutzend Leute verloren, im Golfkrieg 500. Krieg bedeutet Verluste. Vielleicht geht die vorsichtige Rechnung ja auf, aber im Moment überlassen wir Milosevic diese Entscheidung. Sein Nachfolger sieht das anders oder muss zumindest so reden. Milosevic hat immer noch eine gefährliche Luftabwehr. Trotzdem haben wir bewiesen, dass wir seine Truppen dezimieren können, nach unseren Spielregeln, und so soll es bleiben. So bleibt die angebliche Wunderwaffe, hier bei einer Pressevorführung, weiter ungefährdet in Reserve. Die NATO kann sie erst einsetzen, wenn der amerikanische Präsident zustimmt.
Die Politiker und Top-Militärs hier im Pentagon halten daran fest, dass sie den Krieg notfalls auch mit halber Kraft gewinnen können. Der General an der Front mag sich das anders wünschen, aber der Präsident möchte der brüchigen Allianz in Europa mehr Krieg nicht zumuten. Und den Wählern zu Hause erst recht nicht.
Mit einem neuen Friedensplan will der italienische Ministerpräsident D'Alema Bewegung in die diplomatischen Bemühungen um eine Lösung des Kosovo-Konflikts bringen. Darin schlägt er eine einseitige Waffenruhe der NATO unter der Bedingung vor, dass Russland und China einer UN-Resolution gegen den jugoslawischen Präsidenten Milosevic zustimmen. Sollten sich die serbischen Truppen auch dann nicht aus dem Kosovo zurückziehen, sei allerdings ein Einsatz von Bodentruppen unvermeidlich.
Bei der NATO in Brüssel stieß der Vorschlag D'Alemas auf ein positives Echo. Sprecher Jamie Scheer sagte, die NATO begrüße alle diplomatischen Initiativen, die zur Beilegung der Kosovo-Krise beitragen könnten. Grundlage seien aber weiterhin die 5 Bedingungen der internationalen Gemeinschaft. Solange der jugoslawische Präsident Milosevic diese nicht erfülle, werde die Allianz ihre Luftangriffe fortsetzen.
In Belgrad ist heute eine Gruppe von UN-Experten eingetroffen. Sie wollen sich über die Lage der Menschen im Land und über Hilfsmöglichkeiten informieren. Geplant sind Besuche in den am meisten von den NATO-Angriffen betroffenen Städten sowie im Kosovo.
Sie waren schon lange erwartet worden und auch heute kamen sie spät. Die weißen Autos mit dem großen Buchstaben UN, die Vereinten Nationen. Auf diesem Vortrupp liegen enorme Hoffnungen, auch zur Beendigung der Kosovo-Krise und natürlich massive Erwartungen zum Wiederaufbau des Landes. Sergio Vieira de Mello, stellvertretender Generalsekretär der UN, zuständig für humanitäre Hilfe, wurde von Igor Kalewinski, Russe und Verbindungsmann der UN in Belgrad, empfangen. Unter den 10 Mitgliedern der Delegation befinden sich Experten für Menschenrechtsverletzungen und Flüchtlingsfragen, wie auch für Ernährung, Landwirtschaft, Gesundheit und das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, die UNICEF. Sie wollen als erstes Stützpunkte für humanitäre Grundbedürfnisse im Kosovo aufbauen, so der Stellvertreter Kofi Annans. Auf unsere Frage nach der Bewegungsfreiheit im Kosovo antwortete der anerkannte und aus dem Bosnienkrieg her erfahrene Diplomat: Uns ist versichert worden, dass wir alle Orte besuchen können, die wir genannt haben. Wir gehen in den südlichen Teil, wir gehen auch an die Grenze zu Mazedonien und an die albanische Grenze. Und auf dem Wege nach Montenegro werden wir den Westteil besuchen und natürlich auch Pristina und darum herum. In den 10 Tagen des Besuches des Brasilianers und seiner Gruppe werden auch Treffen mit Offiziellen aus der jugoslawischen Regierung auf allen Ebenen stattfinden.
Das jugoslawische Rote Kreuz hat der NATO vorgeworfen, mit ihren andauernden Luftangriffen die Versorgung der notleidenden Bevölkerung im Kosovo zu blockieren. Wegen der zerstörten Straßen und Brücken werde der Transport der dringend benötigten Hilfsgüter erschwert oder verhindert.
Mazedonien bereitet sich auf eine neue Flüchtlingswelle vor. Heute trafen fast 1000 Vertriebene am Grenzübergang Blace ein. Bereits gestern waren hier mehrere hundert Kosovo-Albaner angekommen. Viele hatten erst aus dem Radio erfahren, dass die Grenze wieder offen sei. Die meisten Flüchtlinge stammen aus der Gegend südlich von Pristina. Sie berichteten, dass dort noch fast 40.000 Menschen von den Serben an der Flucht gehindert würden.
Bündnis 90 Die Grünen dringen darauf, dass sich die Bundesregierung für eine befristete Feuerpause im Kosovo-Krieg einsetzt. Der Parteitagsbeschluss der Grünen werde bereits in der kommenden Woche Thema von Koalitionsgesprächen sein, kündigten Vorstandssprecherin Röstl und Fraktionschefin Müller an. Eine Taktik nach dem Motto Eile mit Weile, so Röstl zur Bild-Zeitung, sei nicht akzeptabel. Müller warnte im ZDF den Bundeskanzler vor Arroganz im Umgang mit den Grünen. Die Position ihrer Partei finde auch bei der SPD immer mehr Anhänger.
Mehr als 1000 Serben haben heute in der Stuttgarter Innenstadt gegen die NATO demonstriert. Unter dem Motto Kosovo ist Serbien forderten die Demonstranten den sofortigen Stopp der Luftangriffe auf Jugoslawien. Sie feierten Präsident Milosevic als Friedensförderer, während westliche Politiker als Kriegstreiber bezeichnet wurden. Auf Plakaten wurden die Bombardements mit der Judenverfolgung während des Nationalsozialismus verglichen. Die Demonstration endete ohne Zwischenfälle.
Und nun weitere Nachrichten. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Clement will am Ziel festhalten, die Wirtschaft vom kommenden Jahr an steuerlich zu entlasten. Im Deutschlandfunk bezeichnete er es als außerordentlich problematisch, wenn die Reform der Unternehmenssteuern verschoben würde. Clement räumte aber ein, dass einige neue Fakten geprüft werden müssten. Führende SPD-Politiker hatten zuletzt ein späteres Inkrafttreten der Reform nicht ausgeschlossen. Einen Tag vor der Ministerpräsidentenwahl in Israel haben der frühere Verteidigungsminister Mordechai und der Nationalist Begin auf eine Kandidatur verzichtet. Die Entscheidung läuft damit auf einen Zweikampf zwischen Amtsinhaber Netanyahu und Oppositionsführer Barak hinaus, der nach letzten Umfragen klar in Führung liegt.
Israel will den Wechsel. So wurde für den Herausforderer Ehud Barak plakatiert. Für seine Anhänger ist der Sieg nur noch eine Formsache. Ehud Barak wird 50% der Stimmen schon morgen im ersten Wahlgang erreichen. Am Nachmittag setzte er zum Schlusssport an, um wirklich alle unterschiedlichen Kräfte des Oppositionslagers, die er geschickt in seinem Wahlbündnis Ein Israel geeint hatte, an die Urnen zu bringen. Bringt den Wandel, bringt die Hoffnung und verpasst Netanyahu eine Quittung, der Israel in diese Schlamassel geführt hat. Aus Protest gegen Netanyahu hat Itzhak Mordechai sogar eine eigene Partei gegründet, wollte konservative Wähler an sich binden. Doch heute verzichtete er aus wahltaktischen Gründen auf seine Kandidatur, legte seinen Anhängern Ehud Barak ans Herz. Ersetzt Netanyahu, forderte er. Und auch der ultranationale Benny Begin hatte auf seine Kandidatur verzichtet, gab aber keine Wahlempfehlung. Fast flehentlich hatte Netanyahu zunächst die abtrünnigen Likud-Mitglieder zur Rückkehr aufgefordert. Und dann schürte er die Emotionen. Wollt ihr den Sieg? Und die Menge brüllte. Sieg, Sieg!
In der Slowakei hat der Kandidat der Regierungskoalition Schuster die erste Runde der Präsidentenwahl gewonnen. Mit 47% verfehlte er jedoch die absolute Mehrheit und muss sich Ende des Monats einer Stichwahl gegen den zweitplatzierten Mecia stellen. Der frühere Regierungschef kam auf 37%. Es ist die erste direkte Präsidentenwahl in der Slowakei. Der Posten ist seit einem Jahr vakant, weil sich das Parlament nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen konnte. Der Grenzkrieg zwischen Äthiopien und Eritrea im Nordosten Afrikas ist wieder aufgeflammt. Die äthiopische Luftwaffe griff jetzt erstmals die eritreische Stadt Massawa am Roten Meer an. Nach Augenzeugenberichten wurden ein Öldepot und der Hafen getroffen. Der Konflikt um die Region Batme, die beide Staaten für sich beanspruchen, hat seit Mai vergangenen Jahres bereits mehrere tausend Opfer gefordert.
Fünf Menschen sind am frühen Morgen im deutsch-französischen Grenzgebiet getötet worden. Im saarländischen Dillingen hatte ein Mann zwei Angestellte einer Diskothek erschossen. Danach drang er in eine Wohnung der Kleinstadt ein und ermordete das dort lebende Ehepaar. Er flüchtete anschließend ins nahe Lothringen. In Cirque-les-Bains drang er in ein Haus ein und erschoss einen Bewohner. Dann flüchtete er mit einem gestohlenen Auto. Ein Großaufgebot der Polizei aus Deutschland und Frankreich fahndet nach dem Täter.
Ferrari-Pilot Michael Schumacher hat in Monte Carlo den großen Preis von Monaco gewonnen und ist damit weiter auf WM-Kurs. Im vierten Rennen der Formel-1-Saison siegte er vor seinem Teamkollegen Eddie Irvine. Weltmeister Mika Häkkinen landete auf Platz 3.
Die Vorentscheidung fiel bereits beim Start. Michael Schumacher konnte Mika Häkkinen auf der Pole-Position vor der ersten Kurve überholen. Auch Eddie Irvine ging an David Coulthard mit dem McLaren Mercedes vorbei.
Wir üben eigentlich ständig Starts, aber unsere Statistik ist einfach zu schlecht. Wir kriegen aus 10 Starts vielleicht ein oder zwei gute hin und bei McLaren ist das Verhältnis rumgedreht und von daher müssen wir immer noch dran arbeiten.
Michael Schumacher konnte seinen Vorsprung kontinuierlich ausbauen. Teilweise waren es 40 Sekunden auf Mika Häkkinen. Der verlor seinen zweiten Platz, als er auf einer Ölspur ausrutschte. Kein guter Nachmittag auch für Ralf Schumacher, das Aus für ihn nach 54 Runden. Mit einer fehlerfreien Leistung fuhr dagegen Heinz-Harald Frentzen auf den vierten Platz. Michael Schumacher gewann nach 78 Runden vor Eddie Irvine, seinem Teamkollegen, dritter Platz für Mika Häkkinen. Damit bleibt Schumacher in der Fahrerwertung klar vorn. Zweiter Platz aktuell für Eddie Irvine, dritter für Häkkinen und Heinz-Harald Frentzen als vierter ist nur einen Punkt zurück.
Im Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga musste Schalke 04 eine Heimniederlage einstecken. Die Mannschaft verlor am Abend gegen den entthronten Meister 1. FC Kaiserslautern mit 0:2.
Für Kaiserslauterns Trainer Otto Rehhagel die Ausgangsposition klar. 3 Punkte waren Pflicht für seine Mannschaft, um wieder auf einen Champions-League-Qualifikationsplatz vorzurücken. Doch der Meister mit der ersten halbwegs gefährlichen Aktion erst nach einer guten halben Stunde. Aber auch die Schalker in der ersten Halbzeit viel zu harmlos. So blieb's nach insgesamt äußerst schwachen ersten 45 Minuten beim 0:0 vor gut 40.000 Zuschauern. Nach 72 Minuten dann diese Aktion von Mike Büskens an Andreas Buck. Der Schalker erhielt dafür die gelb-rote Karte und für den 1. FC Kaiserslautern gab's Elfmeter. Und diese Chance ließ sich Michael Schönberg nicht nehmen, sicher verwandelt zum 0:1. Keine Chance für Oliver Reck im Schalker Tor. Kurz vor dem Abpfiff dann die endgültige Entscheidung. Ballacks Distanzschuss von Reck nur abgeklatscht. Riesche problemlos zum 0:2 Endstand. Kaiserslautern damit wieder auf Platz 4.
Im vierten Anlauf hat Martina Hingis heute in Berlin erstmals die German Open der Tennisdamen gewonnen. Die Weltranglistenerste aus der Schweiz besiegte im Endspiel die Französin Julie Allard-Decugy, die im Viertelfinale Steffi Graf bezwungen hatte, in nur 42 Minuten mit 6:0 und 6:1. Der 36-jährige Carsten Otto Nagel gewann heute das 70. deutsche Springderby in Hamburg. Auf seinem 14 Jahre alten Hannoveraner Schimmelwallach Wiener Wirbel blieb er als einziger der 35 Teilnehmer ohne Fehler. Vorjahressieger Ludger Beerbaum mit Champion de Luz wurde Zweiter, Ralf Runge mit Baker Street Dritter. Tschechien ist zum 8. Mal Eishockey-Weltmeister. Im Finalrückspiel gegen Finnland sicherte sich der Olympiasieger heute in Lillehammer die Goldmedaille. Bronze ging an Titelverteidiger Schweden. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 17. Mai.
Ein großes Hochdruckgebiet über Irland sorgt für heiteres Wetter in weiten Teilen Europas. Von Südspanien zieht ein kleineres Tief in Richtung Norden. Es lenkt wolkenreiche Luft nach Portugal, Frankreich und über die Alpen. Aus diesen Wolken regnet es, auch Gewitter sind möglich. Im Süden Deutschlands heute Nacht meist geringe Bewölkung. Teilweise ist es klar. Im Norden können ein paar Tröpfchen fallen. Morgen oft sonnig und kaum Wolken. Am Vormittag zieht der Himmel von Süden her zu. Die Wolken erreichen am Abend den Main. Es regnet aber nur im Breisgau und am Nordrand der Alpen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Ost. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 8 bis 3 Grad. Örtlich Bodenfrost. Morgen Werte zwischen 13 Grad im Allgäu und 19 Grad im Raum Frankfurt und Köln. Die Aussichten: In den nächsten Tagen ist es überwiegend heiter und trocken. Allerdings entstehen immer mal wieder Wolken, gelegentlich fällt etwas Regen. Die Temperaturen steigen.